Storify Your Business, der Podcast für Storytelling im Marketing und klare Kommunikation. Eine klare Botschaft kann die Welt verändern. Und wie man sie richtig aufbaut, sodass sie wirkt, darum geht's in den nächsten Minuten mit Holger König und Michael Neugebauer. Abonnieren Sie diesen Podcast und Holger und Michael unterstützen Sie dabei, mit Ihrer Kommunikation das zu erreichen, was Sie sich wünschen. Auf geht's, ihr beiden!
Heute wird es politisch, aber nicht parteipolitisch. Wir reden nicht über Koalitionen, wir reden nicht über Umfragewerte, wir reden über etwas viel Grundlegenderes. Wir finden, Deutschland fehlt eine Geschichte, eine Erzählung, die erklärt, wohin wir eigentlich wollen. Und damit man das untersuchen kann, muss man ja erstmal wissen, wo man steht. Und wenn man das untersuchen will, dann muss man erstmal gucken, woher man kommt. Und Michael hat das getan. Er hat sich mit den Versuchen der Vergangenheit beschäftigt, eine Erzählung für das Land zu haben. Könnte man sagen, ein Narrativ. Michael, das Ergebnis ist ernüchternd, oder?
Ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich gemacht, so stichprobenartig. Und es ist aus meiner Sicht ernüchternd. Wir können ja mal ein paar Slogans aus der Vergangenheit durchgehen.
Oh ja.
Der vielleicht bekannteste Versuch und derjenige, der mich auch am meisten beeindruckt hat bis heute, war 1969. Willy Brandt in seiner Regierungserklärung mehr Demokratie wagen. Das ist ein Satz, der hängen geblieben ist.
Kann ich mich dran erinnern. Da durfte ich noch nicht wählen, natürlich, war viel zu jung. Aber komischerweise, das ist ein Satz, ich kenne ihn als wir, und dann mit seiner Stimme, wir wollen mehr Demokratie wagen. Also das ist irgendwie wie eingebrannt. Wie kommt das? Ein Paradebeispiel eigentlich für eine, ja, man kann schon sagen, für ein Narrativ oder für eine Mission. Wie kommt das, dass das hängen bleibt bei den Leuten?
Naja, weil das, glaube ich, auch den damaligen Zeitgeist aufnimmt, ne? Also so in der Folge der 68er, das Land zeigt, dass es Veränderungen haben will, nicht alle, klar. Und dann kommt der und sagt, komm, ja, wir wagen jetzt mit Demokratie. Das ist ja das, was die 68er unter anderem eben auch gefordert haben.
Hat aber nicht lange gehalten.
Hat sich eingebrannt, hat nicht durchgängig gehalten, hat schon an einzelnen Punkten Fortschritte gebracht, aber 3 Jahre später kam der radikalen Erlass. Das heißt, Bund und Länder haben beschlossen, dass jeder im öffentlichen Dienst, der da rein wollte, erstmal auf Verfassungstreue überprüft wird. Es hat 11.000 Verfahren gegeben und viele Berufsverbote. Das war die Kehrseite davon. Aber der Satz, mehr Demokratie wagen, sitzt trotzdem immer noch, ne?
Ja, zeigt aber, wie schnell so große Worte dann auch von der Realität eingeholt werden können. Helmut Kohl hatte auch.
Ja, klar. Mit Helmut Kohl kam die geistig-moralische Wende. Ich kann das leider nicht auf Pfälzisch aussprechen. Dialekt liegt mir nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich im Land wirklich so viel bewegt hat. Und es ist ähnlich Bundespräsident Roman Herzog, auch mit einem großen Satz, durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Auch so ein großer Satz. Naja.
Okay, aber ist schon was passiert. Also es ging ja darum, dass der Herzog meinte damals, wir sind zu selbstgefällig geworden. Ja, zu satt, zu festgefahren, da muss ich was tun. Kommt einem eigentlich auch ein bisschen bekannt vor? Ey, das ist schon 30 Jahre her und das Land müsste reformbereiter werden und mutiger. Und da müsste sich was tun beim Arbeitsmarkt, bei den Staatsfinanzen, in der Bildung. Wer gerade in diesem Podcast eingeschaltet hat, wir sprechen nicht über die aktuelle Politik, wir sprechen über das, was Roman Herzog meinte, 1997, durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Ja, und ob der Ruck gekommen ist, da streiten sich die Gelehrten so ein bisschen, war gemischt. Ne?
Genau, weil dann kam ein Ruck, 1,5 Jahre später, Gerhard Schröder mit Agenda-Reform, Hartz IV, Schuldenbremse, Energiewende, der hat sich aber nicht auf Roman Herzog bezogen.
Ja, stimmt.
Die waren schon da vor Roman Herzog, sie sind dann einfach nur gewählt worden.
Ich würde sagen, es beschleicht einen das Gefühl, dass sich eigentlich nie was ändert.
Naja, nie was ändert, kann man so pauschal sicher nicht sagen. Und viele Veränderungen kommen ja dann auch ohne dass wir sie wollen. Also das erleben wir aktuell, dass viele Veränderungen kommen, die uns von außen aufgezwungen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber gehen wir nochmal ganz kleinen Schritt zu kleineren Schritt zurück in die Vergangenheit. Angela Merkel, 2013.
Oh ja.
Im TV-Duell vor der Bundestagswahl, da war ihre Kernbotschaft.
Sie das Internet nicht. Ist für uns alle Neuland. Nee, das war was anderes.
Nicht in der Wahlsendung, aber die Kernbotschaft in der Wahlsendung war am Schluss, wo dann jeder nochmal einen Satz sagen durfte, war eben ihr Satz, Sie kennen mich. Und wenn ein Satz etwas mehr als eine Nicht-Vision sein kann, dann ist es dieser Satz, das ist, wir machen einfach weiter. Ja? Festhalten am Bekannten, Sie kennen mich.
Ja? Das holt einen nicht gerade ab. Also vielleicht, ja. Es hat Wählerstimmen gebracht, aber worüber wir ja heute reden in Sorry for Your Business ist, vielleicht stimmt es, dass Deutschland überhaupt ein Narrativ braucht oder eine Erzählung. Wir glauben schon. Was sind die Versuche gewesen eigentlich in den vergangenen 50 Jahren? Und was sind die Neueren? Was sind die Neueren?
Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Merkel holt mit dem Satz, sie kennen mich nicht ab. Doch, sie holt aber. Sie holt die ab, die eben beharren an dem, was wir gerade haben. Und gut aushalten, dass drumherum Menschen rufen, wir brauchen Veränderungen. Es gibt so vieles, was neu geregelt, besser geregelt worden werden muss. Und deswegen bitte doch nicht die Beharrungskräfte stärken. Du hast gerade nach einem jüngeren Beispiel gefragt, da fällt mir ein, eine Geschichte aus dem vergangenen Jahr. Da hat es einen riesigen Event gegeben, Friedrich Merz und eine Gruppe von Unternehmern haben sich groß in den Medien präsentiert mit der Aktion Made for Germany. So 60 Unternehmen dabei, alles was Rang und Namen hat. Man verspricht, in Deutschland 630 Milliarden in Deutschland zu investieren, 100 Milliarden sogar bei dieser Aktion zusätzlich. Die anderen 530 waren schon da.
Ne? Ja, ist doch was, oder? Also finde ich jetzt erstmal eine gute Aktion.
Ja, erstens kannst du dich wahrscheinlich auch nicht mehr daran erinnern, dass es dieses Made for Germany gegeben hat. Und zweitens hat die Zeit mal recherchiert, wie sich die Summe zusammensetzte. Kann niemand sagen. So. Und was von der Veranstaltung übrig geblieben ist, ist ein Foto. Und das ist damals auch viel besprochen worden. 40 Männer, 2 Frauen. Daran kannst du dich vielleicht noch erinnern. Aber an Made for Germany hast du das im Lauf der letzten Monate, Wochen nochmal gehört? Vergessen.
Nee, ist ja auch oder kein Narrativ. Ich meine, das ist ein Slogan oder so, ja. Also, der Gute ist ein anderes Thema, diese schnelllebigen Sachen. Aber Narrativ ist es nicht. Also Narrativ arbeitet ja, adressiert ja eine im weitesten Sinne Bedrohung, ein Problem und macht, sagt, was wir tun wollen und wohin wir wollen, ja.
Und jetzt mal ohne Slogan, aber man hätte wunderbar einen Slogan, ein Narrativ daraus entwickeln können. Im vorigen Jahr beschlossen, 500 Milliarden Euro Sondervermögen. Mhm. Ausgleich für alle politischen Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte und die Politiker schreiben lange Wunschzettel an den Weihnachtsmann. So.
Sehr zynisch, Michael, ne? Sehr zynisch.
Ich meine, aus meiner Sicht nicht. Denn das Sondervermögen ist ja gar kein Sondervermögen, das sind einfach neue Schulden. Und wer wird das bezahlen? Nicht der Weihnachtsmann. Das werden Sophia und Noah bezahlen.
Wer ist das?
Sophia und Noah sind die beliebtesten Namen für Neugeborene im vergangenen Jahr.
Und die ist nicht zynisch. Nein, Michael ist überhaupt nicht zynisch zurzeit.
Ich bin realistisch.
Also. Ja,
Sophia und Noah haben noch überhaupt keine Idee, was auf die zukommt. 500 Milliarden im vorigen Jahr beschlossen. Wer weiß, was in den nächsten Jahren noch drauf kommt. Und wer weiß, wofür es verwendet wird. Ja. Aber auch da, es steckt keine neue Geschichte dahinter, sondern einfach, wir haben jetzt Geld. So. Gehen wir mal aus.
Okay. Also dein Punkt ist, wenn ich das richtig verstehe, wir sind ja immer noch auf der Suche danach, hat es jemals überhaupt Narrative gegeben oder wenn ja, welche? Und wenn wir sie gefunden hätten, dann könnte man ja immer noch sagen, die waren gut oder schlecht. Aber das ist jetzt ein Beispiel für dich, was überhaupt gar nichts damit zu tun hat, sondern einfach nur Geld ausgeben oder.
Naja, Geld und dann eben auch wieder auch das, was du ja immer sagst, Botschaften, die einen Sinn aufzeigen.
Ja.
Und Es wird ja immer noch gestritten, wofür wird es ausgegeben. Es gibt viele Leute, die sagen, damit werden Haushaltslöcher gestopft und nicht was Neues aufgebaut. Und also ich meine, wenn ich 500 Milliarden habe, damit kann ich so viele tolle Sachen machen. Hast du eine Sache vor Augen, wo du sagst, ey Mensch, guck mal, das haben wir doch bezahlen können, weil wir dieses Sondervermögen haben. Hast du eine Sache vor Augen? Ich nicht.
Ja, ich könnte es nur zynisch sagen.
Ach, du jetzt auch.
Nee, ich mach das lieber nicht, aber ja, viel Geld soll ja auch in unsere Sicherheit investiert werden, aber das ist natürlich auch nicht so schick, wenn wir sagen, mehr Panzer für Deutschland oder sowas, das kann man ja auch nicht. Ich weiß, was du meinst. Es ist Geld, ja, und es mutet so an, als würde man mit der Gießkanne rumlaufen und es verteilen in der Gießkanne, so wie du sagst. Die ist noch nicht mal voll mit 500 Milliarden, sondern da ist viel weniger drin. Und niemand hat eine Idee, was ist denn jetzt das große Ziel? Also habe ich dich richtig verstanden?
Ja, und ich gebe dir, was Verteidigungsbemühungen angeht, durchaus recht. Es ist gut, dass Geld da hingeht. Aber ich bin jetzt nicht verzaubert davon, dass mit einem anderen Teil dieses Geldes die Deutsche Bahn das wieder flott machen kann, was sie über Jahre, Jahrzehnte hat liegen lassen. Daraus kann ich keine Vision entwickeln. Das ist keine Geschichte für mich. Das ist nichts, was mich mitreißt.
Ja, ja, klar. Okay. Auch da gibt's unterschiedliche, wie soll man sagen, Beurteilungen der Situation. Viele Verkehrsminister haben das auch schleifen lassen, also Schienennetz und so weiter. Ja. Ja. Ach so, so meinst du. Und rückwärts werden genau, die an die Löcher gesteckt. Ja. Das hört sich so an, als wäre die Bahn schuld. Vielleicht war sie es zum Teil, weiß ich nicht. Aber ja.
Nein, okay. Die Präzisierung ist schon, ja, du hast vollkommen recht, ja.
Und wenn man sich damit auseinandersetzt, also so etwas zu finden wie ein Narrativ, ich glaube, wenn man so ein Paket von 500 Milliarden auf die Schnelle durch den Bundestag kriegen will, dann ist es natürlich auch gar keine Zeit, sich zu überlegen, was wollen wir denn erzählen? Also da sind ja nur ein paar Tage Zeit. Manche machen das systematischer, wenn wir nach Amerika gucken. Also das ist ja schon, selbst wenn es nicht stimmt, aber eine klare Sache. Leider gibt es ja aber auch da so einen Aspekt, dass es deutlich schwerer ist, überhaupt mit, ich sag jetzt mal, Vision oder guten Gedanken durchzudringen. Das ist dieser Flood the Zone with Shit-Ansatz von Steve Bannon.
Ja.
Trumps ehemaliger Berater, das ist schon ein paar Jahre her, dass er das gesagt hat, aber ich werde das Gefühl nicht los. Der hat da was losgetreten, mit dem wir immer mehr zu tun haben, dass Fakten in Frage gestellt werden, mit Fake News anders Denkende stigmatisiert werden, Zweifel sehen, Verunsicherung schüren, Angst machen, einfache Antworten anbieten. Vielleicht sind wir aber auch zu intellektuell, Michael, wenn wir sagen, ein Land braucht ein Narrativ. Ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade verunsichert. Nee.
Nicht zu intellektuell ist bei vielem, was Politikerinnen und Politiker nach meiner Wahrnehmung derzeit tun, spricht zu wenig unser Herz an, unsere Emotionen. Also es muss auch irgendwie was Emotionales dabei sein. Und sie müssen ihre Botschaften einfach formulieren, weil das ist wieder unser Gehirn, was sagt, ich will ganz schnell wissen, wie irgendeine Verheißung für mich ist. Wir sind, haben wir ja schon mehrfach verhandelt, die ganze Zeit im Überlebensmodus und ich will ganz schnell wissen, ob ich kämpfen muss, ob ich mich wegducken muss oder ob ich abhaue. Ganz einfache Fragen, ganz existenzielle Fragen, die passen leider nicht zu unserer komplexeren modernen Welt, wo es um globalen Handel geht, Klimawandel, Shit-Produzenten. Das ist intellektuell und abgehoben. Aber da ist es mein Anspruch an politische Führungskräfte, findet für diese komplexe Fragen Slogans und Geschichten, die ich sofort aufnehmen kann und wo ich sofort im besten Falle mitgerissen werde.
Okay, ja, komplex stimmt. Also du bist ja in die Vergangenheit gegangen, bist du Willy Brandt. Also da kann man ja auch mal sagen, für Römer war das Leben auch komplex, oder? Nur anders halt. Oder Wikinger oder ich weiß nicht was. Ich glaube, jeder Mensch sehnt sich immer nach den einfachen Antworten. Also wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, dass die Welt komplex ist und dass Leute das wollen. Die Welt war schon immer komplex, ja, und Menschen wollten immer einfache Antworten. Also das ist ja kein Fehler, dass ich also eine einfache Antwort will. Das müssen wir mal untersuchen. Was ist ja eigentlich einfach?
Also damals hat es eben nicht so viele widerstreitende Meinungen gegeben, weil die vorne standen, Könige oder was auch immer, die haben schon ganz klar gesagt, wo die Reise hingeht, und da hat dann auch keiner mehr nachgefragt. Ne? Also da und heute kriege ich von rechts und links Meinungen, Empfehlungen, und die widersprechen sich dann zum Teil auch noch, und dann nehme ich natürlich den, der das für mich am einfachsten macht und vielleicht bei mir auch noch irgendwas emotional antippt. Ne? Ich brauche einen kurzen Slogan, der mich einfängt, mitreißt und dazu bringt, mich für eine Sache zu interessieren, selbst wenn sie komplex ist, mich zu positionieren, mich zu engagieren.
Hm? Okay, also doch einfach. Also was ich meine mit einfach.
Ich bleibe einfach.
Ja. Okay. Ja. Worte, die jeder versteht, meinen wir mit einfach. Ein erstrebenswertes Ziel zu beschreiben. Also jetzt an einem Beispiel. 500 Milliarden für.
Ja.
Und ja auch ein Gefühl von Gemeinschaft erzeugen. Ich meine, das ist ja so, wie Brandt es geschafft hat, jedenfalls eine Zeit. Ein Gefühl von Gemeinschaft zu erzeugen, also die im Land existiert, also und nicht in kleinen Grüppchen. Also wir wollen mehr Demokratie wagen, das steckt ja alles drin. Also wir, die Gemeinschaft, wir wollen, das ist ja dann sozusagen, wir haben den Willen zu verändern, mehr Demokratie, erstrebenswertes Ziel, auf jeden Fall im Vergleich zu dem, was vorher war, also sozusagen das Happy End. Und wagen heißt ja auch, dass es, also jetzt die Worte sind einfach, aber dass es nicht einfach ist, das zu erreichen. Also ein Narrativ muss ja auch ein Ziel beschreiben, wo es sich lohnt, sich reinzuhängen. Das muss machbar sein.
Ja.
Es muss machbar sein, aber man muss sich reinhängen, um es zu erreichen. Also das ist ja Storytelling. Das ist ja 5 Worte, eine Mission. Das ist Story. Also wir sind im Grunde die Helden der Geschichte, was ich auch wichtig finde. Mhm. Bei diesem Flood the Shit-Dings kommt das selten vor, übrigens, diese Gemeinschaft, sondern es geht immer gegen Leute. Also das erzeugt zwar so eine Art Gemeinschaftsgefühl, aber auf jeden Fall nicht positiv, sondern nur negativ in der Abgrenzung. Also wir in diesem Fall die Gemeinschaft als so als Held der Story. Und wenn wir etwas wagen, dann muss es ja Hindernisse geben. Sonst müsste man ja nichts wagen. Also es gibt Hindernisse, die man überwinden muss. Das ist ja auch Teil in diesem Satz. Und in jeder Story gibt es ja auch etwas, was ein Ereignis, was den Helden dazu bringt, jetzt sich zu entscheiden. Will er den Schritt gehen oder will er nicht?
Und du würdest Call to Action sagen, ne?
Ja. Ja, im Film Inciting Incident, Call to Action könnte man auch sagen, ja, der Held wird gerufen sozusagen. Es gibt dieses Ereignis und er muss sich entscheiden, will er oder will er nicht. Also wollen, ja. Wir wollen mehr Demokratie wagen, sagt ja nicht, wir haben mehr Demokratie, sondern wir wollen wagen, es zu erreichen. Also leicht wird's nicht, aber es lohnt sich, weil da gibt's ja dieses Happy End. Ja.
Und wir sind wieder bei mehr Demokratie wagen, 1969, wir schreiben jetzt 2026. Und ich sehe eben keine übergeordnete Idee, auch bezogen auf Stärkung, Gemeinschaftsgefühl, zum Beispiel Europa. Ich find's so traurig, dass sich so wenige Menschen für Europa interessieren. Das ist für viele ja nur noch böse EU-Bürokratie. Und ich meine, wir beide sind groß geworden in einer Zeit, da gab es Grenzkontrollen, da gab es unterschiedliche Währungen, unterschiedliche Rechte und Pflichten.
Ich habe 1000 Lire-Schein.
Ja. Heute hast du die Möglichkeit, dich zwischen 27 Ländern frei zu bewegen. In 21 davon kannst du mit Euro bezahlen. Und wo ist das Narrativ?
Ja, also erstmal müssen wir ja festhalten, das ist toll, dass es so ist. So.
Ja.
Unbedingt. Und wir hoffen nicht, dass es sich wieder rückwärts entwickelt. Also wir beide jedenfalls.
Ja.
Ja.
Es ist niemand da, der sagt, hey Leute, guckt doch mal, was uns diese EU jeden Tag bringt. Und die Nachwachsenden, die eben die Zeit vor einer größeren EU nicht kennen, die nehmen das für selbstverständlich und sagen, das ist doch immer da. Nee, ist es nicht.
Ja, warum wird es nicht kommuniziert? Zwei Ideen dazu. Also das eine ist, da muss man aber ja, wenn man das kommunizieren will, ein Narrativ haben, weil sonst...
Das meine ich.
Ja, es gibt ja keinen Rahmen sonst, wie man es kommuniziert. Und dann muss man ja auch sagen, also wir kommen ja aus den Medien. Wir stehen nicht im Verdacht, jetzt irgendwie Medien schlecht zu finden oder so. Aber die spielen natürlich auch eine große Rolle. Also welche Themen kommen da vor? Ich bin begeisterter Morgensfernseher und ich sehe nur Themen, mit denen man gut Geld verdienen kann. Also im Sinne von Quoten, ja.
Katastrophen. Medien verdienen Geld damit, okay, ja.
Ja, genau. Wir haben diese Katastrophenlust entwickelt bei den Leuten. Ragebait, aufregen, klicken, kommentieren, noch schlimmer als der andere. Also in die Richtung geht alles. Und
es wird skandalisiert und hysterisiert, was das Zeug hält. Ich meine, erinnerst du dich noch an die Berichterstattung rund um die Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler? Ja. Im ersten Tag durchgefallen. Er ist in der zweiten Runde gewählt und der Tenor der Berichterstattung damals war, das Abendland geht unter, die Apokalypse ist da. Wir säßen heute nicht hier, wenn das Abendland untergegangen wäre und die Apokalypse war auch noch nicht da. Ne? Herkömmliche Medien, Social Media liefern jeden Tag eine neue Apokalypse. Ja, es gibt bedrohliche Szenarien, unbenommen, das stimmt. Aber wer kann das alles verkraften und wer soll das alles in seinem Alltag ausbalancieren und irgendwie gesund dabei bleiben?
Okay, jetzt sind wir aber ein bisschen abgekommen vom Thema, oder?
Nee, das gehört, glaube ich, deswegen mit dazu, weil wenn es ein neues sinnstiftendes Narrativ gäbe, was die Deutschen, die EU-Menschen mehr zusammenschweißt und aus der Bequemlichkeit, aus der Erstarrung rausreißt, hat das auch was damit zu tun, was an konkurrierenden Botschaften da ist, finde ich.
Hm? Okay, so als Gegengewicht. Dann ja. Gibt da zwar auch diese Aufregung und so, aber ja, es gibt ein Gegengewicht. Ich glaube auch. Also, das führt ja zu die Leute. Darf man das eigentlich sagen? Also ich beobachte, dass viele meiner Freunde sich zurückziehen. Sagen wir es mal so ganz konkret. Ja, überfordert, abgestumpft. Sie nehmen sowieso nur wahr, was sozusagen in ihrer Blase kommuniziert wird. Das meinte ich vorhin. Wie viele Blasen haben wir eigentlich in diesem Land? Also es werden ja immer mehr. Manche fühlen sich auch fast getrieben, weil sie so nichts. Sie können nicht mehr sortieren. Es gibt zu viele Informationen. Ich bin nicht gegen Informationen, auf keinen Fall. Ich bin auch nicht dafür, sie zu lenken, auf keinen Fall. Aber man muss natürlich fragen, also wenn wir irgendein Thema zum 100. Mal aus einem anderen Blickwinkel drehen, mit einem anderen Sektor und damit unser Geld verdienen und unsere Quote, tun wir den Leuten Gefallen? Oder ist das auch unsere Aufgabe als Journalisten oder als Sender?
Ja. Das betrifft jetzt die Medien. Ich würde es jetzt gerne mal eben auf die politische Ebene zurückholen. Welcher Politiker, welche Politikerin hat eine Idee, mit der sie uns voranbringen kann, uns zusammenschweißen kann, uns begeistern kann? Ne?
Ja, wir erwarten das, ne? Also ich musste das mit den Medien bringen, weil ich finde, dass unser Leben wird immer granularer. Gemacht. Also ich glaube gar nicht mal, dass es das Bedürfnis der Menschen ist, alles noch komplexer und noch komplizierter zu machen. Aber es werden natürlich immer mehr, wenn man es immer granularer macht, das Leben immer mehr Fragen aufgeworfen, auf die Politiker ja dann auch eine Antwort haben müssen. Die Themen gehen nicht aus, es wird immer kleinteiliger und ja, und dafür zahlen wir einen Preis. Also und was dabei auf der Strecke bleibt, ist der Sinn, finde ich. Also einen Slogan raushauen und es dann nicht zu liefern, Das führt ja nur noch zu weiterer Kritik. Also du hast es vorhin gesagt mit dem Made for Germany und blühende Landschaften ist ja auch so. Also müsste man ja sagen, das hat ja viele Wunden auch hinterlassen.
Ja, das. Aber da kommt noch was anderes mit ins Spiel. Stichwort Eigenverantwortung. Also ich meine, wir haben jetzt beide formuliert, was wir uns von politischem Personal wünschen, aber du und ich, jede hat ja auch eine Eigenverantwortung. Und es gibt einen ostdeutschen Historiker, der heißt Ilko Sascha Kowalczuk und der hat vor 2 Jahren ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Freiheitsschock. Und seine Kernthese ist, ein erheblicher Teil der Ostdeutschen war nach dem Mauerfall von der plötzlich gewonnenen Freiheit überfordert und daraus ist ein Freiheitsschock entstanden. Er sagt, viele Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, sind gar nicht darauf vorbereitet gewesen, jetzt ständig selbst Entscheidungen zu treffen, sich möglicherweise konstruktiv einzumischen, politisch mitzugestalten. Dass Freiheit auch Eigenverantwortung bedeutet, das hat ihnen ja keiner vermittelt.
Ich bin schockiert. Wie kann ein Freiheit schocken?
Naja, also ich habe das auch erst irgendwie durch dieses Buch überhaupt erstmal zur Kenntnis genommen und finde diese Argumentation sehr, sehr, sehr schlüssig.
Ja. Okay, aber dann wäre es ja jetzt, also in dem Deutschland heute, ja genau, also wer nutzt denn auch seine Freiheit? Also außer mit der Fernbedienung vielleicht, aber was machen wir?
Ja. Es stehen ja schon noch Menschen von der Couch auf und tun was. Viele von denen, die sagen, es ist heute alles schlechter geworden, früher war alles besser, das sind die Menschen, die sich vor der Eigenverantwortung zurückziehen und lieber über unhaltbare Zustände demonstrieren, statt was zu tun. Ne? Es ist ja sehr bequem, das eigene Wohlergehen auf den Staat zu übertragen und zu sagen, der ist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Und wenn der nicht liefert, dann habe ich wenigstens klar, wer schuld daran ist. Das hat mit mir nichts zu tun, der Staat. Mich behindert.
Wer ist der Staat?
Ja, genau das ist der Punkt. Das ist ja kein eigenes Wesen. Der Staat bist du.
Und wir haben aber auch schon festgestellt, Michael, dass der Sinn entscheidend ist und ein Narrativ liefert halt den Sinn. Und wozu soll ich mich denn für was anstrengen, wenn ich nicht weiß, wofür? Also es wird ja nicht gesagt, wofür. Am besten sieht man es immer im Sport. Immer wofür. Es ist immer wofür. Und dann strengen Leute sich an. Und wenn es kein Wofür gibt, also keinen Sinn, und dann fragt man sich, wozu soll ich mich da reinhängen? Also das eine ist ja in der Gesellschaft, das andere im Unternehmen, Stichwort Simon Sinek, Golden Circle, wozu soll das alles sein, was ist der Sinn, warum sollte jemand dein Produkt kaufen, was ist der Sinn, warum sollte jemand für dich arbeiten, was ist der Sinn, ja, warum sollte ich denn bei ihnen arbeiten, ist die Frage, und wenn du da nicht antworten kannst, dann ist es schon schwierig, alle wollen Sinn, so kommt mir jemand vor, und keiner liefert es.
Und ich gehe jetzt wieder zurück in die Politik. Ja. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung vor einiger Zeit ein Interview gelesen mit einem Psychologen, Stefan Grünewald, Gründer des Markt- und Medienforschungsinstituts Rheingold. Oh, und der hat auf die Frage, warum ruckt's denn nicht endlich mal in Deutschland, wo so viele sagen, dass es rucken müsste. Er sagt, der Leidensdruck ist noch nicht groß genug. Es tut noch nicht richtig weh. Deswegen ertragen wir den Status quo, die Umsetzungslücken, die Ankündigungspolitik, Made for Germany, die halbgaren Kompromisse. Und erst wenn der Leidensdruck hoch genug ist, dann entsteht die Bereitschaft, was zu tun. Das ist das, was wir gerade sehen. Wir mogeln uns raus aus der Eigenverantwortung. Nicht alle, ne, aber viele. Und aus der Mitverantwortung für unsere Gemeinschaft. Solange es doch irgendwie geht, ändern wir nichts, entspricht ja auch unserer Wesensart. Es braucht noch mehr Druck im Kessel.
Und meinst du, der entsteht, wenn man jetzt noch mal ein Sondervermögen mobilisiert? Ich glaube nicht.
Naja, sowas nimmt dann vielleicht mal für eine Zeit den Druck, weil das Geld ist ja dann jetzt da. Und dass keins mehr da ist, werden Sophia und Noah erst in vielen, vielen Jahren feststellen. Und das erlebe ich ja dann, ich jedenfalls, nicht mehr.
Ja.
So, und von daher, Problem verschoben.
Okay.
Weil wir, ja.
Also ich hätte auch noch eine weitere Ausrede, könnte ich fast sagen, aber auch vielleicht noch einen weiteren Aspekt. Also ich muss immer an Kennedy denken zum Beispiel. Ja? Wir bringen einen Mann auf den Mond. Wann war das? 63 oder so? Und wann ist er dann gelandet? 69. Also es sind immerhin 6 Jahre. Ja, hat das gehalten, 6 Jahre. Das ist schon eine gute Zeit. Aber wie soll denn ein Narrativ zum Beispiel in unserem Land 6 Jahre halten? Also es ist ja vollkommen absurd, das überhaupt zu hoffen. Wir hetzen von Landtagswahl zu Kommunalwahl, zu Landtagswahl, zu Bundestagswahl, zu Kommunal und so weiter und so weiter. Wir hetzen von Quartalsergebnis zu Quartalsergebnis. Wir hetzen von Kreditkartenabrechnung zu Kreditkartenabrechnung. Also niemand setzt sich hin und fragt eigentlich, wo will ich eigentlich hin?
Also das wäre doch so herrlich sinnstiftend, weil viele Partikularinteressen könnte man ja mal unter ein großes Dach bringen und sehen, wie sich vielleicht manche Dinge auch positiv verstärken gegenseitig. Ne?
Ja, aber das setzt doch voraus. Schau, wir haben doch über das Nein gesprochen, ja? Wie hieß noch das Nein, wo man sagen muss, damit riskiere ich was? Wie hieß noch das Nein?
Das Mutige.
Ja, das Mutige Nein. So, also wenn ich ein Narrativ in meine Kommunikation aufnehmen will und danach Politik machen und danach leben, dann müsste ich ja sagen, ich brauche jetzt ein mutiges Nein zu diesen ganzen Wahlergebnissen und Umfragen und so weiter. Und ich müsste sagen, Kinders, ist mir egal. Ob wir 60% haben oder 6%, das ist das Narrativ. So, da können ja viele Leute dran, ich meine ja nicht autoritär das durchsetzen, aber da, wenn man sich drauf ein, und dann müssen alle mitziehen. Aber ich sehe das nicht. Also das sehe ich ja nicht mal privat, dass Leute wissen, wo sie hinwollen.
Ja, und das bringt diese große Orientierungslosigkeit und verstärkt bei vielen Leuten das Gefühl, dass die Zukunft immer schwieriger, immer abschätzbarer, immer riskanter wird, dass sie Angst haben, abgehängt zu werden, technologisch, wirtschaftlich, insgesamt global gesehen. Ne?
Es ist ja so, jetzt reden wir schon die ganze Zeit darüber und ich werde ja eine Frage nicht los, die müssen wir uns ja auch stellen. Also jetzt stelle ich sie erstmal dir, dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit zu überlegen. Was ist denn deine Vision? Was ist denn dein Narrativ?
Für Deutschland?
Ja, für dich, keine Ahnung. Überhaupt.
Ja, so wie genau. Ich auch meine Arbeit mache. Ich möchte, dass Leute miteinander arbeiten und einander voranbringen, so voranbringen, dass es allen Beteiligten gut geht. So, das ist jetzt auch wieder interpretationsfähig, aber ich würde auch gerne wieder das Wort Fürsorge, Gemeinsinn wieder mal sexy machen.
Okay, also das so als Leitplanken für dich in deinem Leben. Ja, okay.
Gut, damit haben wir aber jetzt immer noch keinen Slogan für Deutschland.
Nee. Ich erwarte es eigentlich von unserem Bundeskanzler, dass er damit um die Ecke kommt, muss ich zugeben. Nicht, weil er Bundeskanzler ist und so der mächtige Mann in der Regierung, sondern weil ich finde, von dort müsste es kommen. Es kann ja nicht sein, dass wir das immer dem Bundespräsidenten überlassen. Also es kann ja nicht sein. Also gerade die Einfluss haben, müssten ja eins haben, ein Narrativ, genauso wie ein Vorstand.
Unbedingt.
Oder? Unbedingt. Und im Moment sieht es so aus, als gäbe es nur nicht mal Narrativ, aber ein Ziel, möglichst lange mit Hilfe der SPD Kanzler zu werden, zu bleiben. Und ja, ich glaube, man muss das von woanders angehen. Nicht von dort, sondern quer einsteigen. Ich habe so viele Narrative in den vergangenen Jahren entwickelt und habe mich dann immer gefragt, ja, schön und gut im Unternehmen, das funktioniert ja auch. Gutes Narrativ gefällt auch nicht allen, muss man auch sagen. Inzwischen haben wir festgestellt, wenn es nicht allen gefällt, ist das ein gutes Zeichen. Ja, das muss ja auch polarisieren dürfen, sonst ist es ja beliebig. Wenn wir das in Unternehmen schaffen, warum schaffen wir es nicht in der Gesellschaft?
Ich habe darauf keine Antwort, aber ich höre da gerade so ein bisschen, Friedrich Merz, kommen Sie doch mal rum, überlegen wir gemeinsam, dass uns was einfällt. Wir haben die Vorgehensweise und Sie bringen eine Idee mit.
Ja, da hätte ich große Lust zu, muss ich echt sagen. Also ohne jetzt größenwahnsinnig zu sein. Aber das...
Ja, ich denke, genau sowas braucht es. Ne? Also ja. die haben ja alle Agenturen, die Politikerinnen und Politiker, aber die sind eben auch noch viel zu oft in der alten Denkweise. Ich schreibe Hoffnung auf ein Plakat, ich schreibe Vertrauen auf ein Plakat und hoffe dann, dass mir die Menschen vertrauen und das Kreuz an meiner Stelle machen. Ein Konzept, das ich für überholt halte.
Ja, also mir schwebt da was anderes vor. So was. Wir moderieren Konflikte weg, wir verwalten Konsens und wir stellen Konjunkturpakete zur Verfügung. Und aber was auf der Strecke geblieben ist in den Jahren, finde ich, ist Handlungsfähigkeit in Deutschland. Ich glaube, die Leute trauen sich auch fast gar nicht mehr. Ja, wir streiten lieber laut. Ja, oder zweifeln leise, die gibt's ja auch, aber die Gesellschaft bleibt stehen.
Und ist, ja, teile ich.
Ja. Und ich glaube, dass jeder, weil du sagtest, Eigenverantwortung, also ich glaube, dass jeder an seinem Platz die Dinge wieder vorantreiben sollte und Verantwortung übernehmen, eben auch Entscheidungen treffen. Das, ja. Davon haben wir auch zu wenig. Also quasi, wenn eine Nation Verantwortung übernimmt und handelt, dann gestalten wir ja eine gute Zukunft für die Menschen. Und wenn wir aber so weitermachen, dann verfallen wir.
Ja, und ich ziehe es jetzt wieder auf Unternehmen rüber. Es braucht Menschen, die loslegen. Es braucht Menschen, die eine gute Führungskräfte, die eine gute Führungskultur pflegen und ihre Belegschaft ermuntern, was zu probieren, was Neues zu machen, meinetwegen mit KI. Es braucht Menschen, die loslegen. Ne? Ein Narrativ kann erstmal eine intellektuelle Idee sein, am Küchentisch oder irgendwie so, aber es zündet erst wirklich, wenn es Menschen begeistert und wenn diese Menschen das vorleben, wenn sie das weitertragen und wenn sie andere mitreißen.
Ja, also auch im Privatleben, finde ich. Wir können es da auch vorleben. Was machen wir mit unseren Kindern? Wie erziehen wir sie? Also wir erziehen sie auf gute Noten, bloß nichts Schlechtes, bloß nicht mal daneben liegen. Dann haben wir das ganze Start-up-Thema, Neugründung und so weiter. Es zieht sich ja durch die gesamte Gesellschaft. Wer übernimmt denn noch Verantwortung? Und da, du hast vollkommen recht, das nützt überhaupt nichts, etwas auf das Plakat zu schreiben. Verantwortung, wenn ich das schon lese. Ja, alleine... Also nicht mal im ganzen Satz. Für wer denn bitte? Also Sie, zu wählender Politiker, übernehmen Sie Verantwortung? Oder soll ich das tun? Oder so, also, naja, Fragen, ja. Wir haben schon eine Menge Fragen gestellt.
Der Vorhang zu und alle Fragen offen.
Ja, Mist. Das ärgert mich wirklich. Also das betrifft mich richtig persönlich, dass wir diesen Zustand haben. Es ist ja auch keine Selbstüberschätzung, finde ich auch, dass jeder sich selbst Gedanken macht, wie könnte es besser sein, ja. Na gut, wir haben keine Antworten. Aber vielleicht ist die Frage der...
Keine auf die ganz große Frage, aber auf die kleine, keine Antwort auf die ganz große Frage, wohin Deutschland? Aber ich denke schon, dass da mit drin war, dass du dich, ich mich bemühe in meinem Umfeld, so mit Leuten umzugehen, dass sie verstehen, warum ich etwas für sinnvoll halte und mitmachen. Also du hast von deinen Kindern erzählt und hast gesagt, die so erziehen, dass sie etwas Gutes für die Gemeinschaft tun. Ich glaube schon, dass wir beide uns das zusprechen können. Da wird es noch reichlich viel andere Menschen geben, aber es fehlt eben der Überbau. Ne?
Ja. Das haben wir ja noch nie gemacht, aber mich würde schon interessieren, was andere drüber denken. Also wenn das Thema jetzt schon so groß ist, dann können wir ja auch nicht sagen, das war's, Leute. Wir haben mal eine Dreiviertelstunde drüber geredet. Jetzt seht mal zu, wie ihr selber klarkommt. Also mich würde interessieren, was wäre Ihre Vision für Deutschland? Uns beide finden Sie auf LinkedIn und natürlich auf unserer Webseite. Caesar-Harrison.de und auch auf der Webseite von Michael. Alles in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Und was machen wir eigentlich beim nächsten Mal?
Beim nächsten Mal machen wir was Neues, weil wir einen Gast haben, Burkhard Gasper vom Gasper Digital Business Consulting in Aachen. Experte im Bereich qualitative Datenanalyse für E-Commerce. Und mit ihm sprechen wir über Storytelling in Daten.
Das ist spannend.
Ich habe keine Ahnung davon. Holger sagt, der Mann ist super spannend und
okay, wir Holger schon widersprechen.
Der Mann ist super. Storytelling in Daten. Wenn Sie sich fragen, wie geht das, dann beim nächsten Mal die Auflösung.
Bis dann. Jo.